Das 1:4-Desaster in Bergamo ist eine heftige Zäsur für den BVB. Welche Folgen hat das Champions League aus und was bedeutet das für das Topspiel am Samstag gegen den FC Bayern?
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Echte Tiefe, den BVB verstehen. Wer uns gerade zusieht, erkennt direkt, Linda ist heute nicht da. Ich werde sie vertreten. Ich bin Melanie Meyer und bin auch Sportredakteurin. Bei mir hier im Studio zu Gast ist, wie so oft, Christian Wob, unser BVB-Reporter.
Grüß dich.
Aber bevor wir beide jetzt uns unterhalten und in die Tiefe gehen, hören wir erstmal, was Jonas Ortmann, unser anderer BVB-Reporter, zu erzählen hat. Der war nämlich gestern in Bergamo dabei, als der BVB leider dramatisch ein Spiel verloren hat. Hören wir uns das doch mal an.
Niko Kovac hatte eigentlich ganz genau davor gewarnt, was dann am Ende passiert ist. Der italienische Nationalstürmer Scamacca hat in der dritten Minute zum 1:0 getroffen, nachdem Rami Benzebaini ja diese Reingabe unglücklich abfälscht und ja damit seinen rabenschwarzen Tag hier in Bergamo eingeleitet hat. Die Stimmung hat den BVB beinahe erdrückt, so war mein Eindruck. Also die Fans haben hier wirklich ordentlich Bambule gemacht. Der Trainer Palladino, der hatte ja vom Hexenkessel vorher schon gesprochen, hatte diesen angekündigt. Ja, und der ist es auch geworden. Ich hatte das Gefühl, die Dortmunder hatten wirklich schlotternde Knie. Da ist der einfachste Pass teilweise nicht angekommen. Ja, und diese Schärfe, die Niko Kovac gefordert hat, die war aus meiner Sicht abermals in der Champions League, wie schon gegen Tottenham in der ersten Halbzeit, nicht da. Wir haben jetzt mit den Beteiligten gerade gesprochen. Es ist jetzt ja knapp nach 22 Uhr hier in Bergamo. Und beide, sowohl der Sportdirektor als auch der Trainer, haben davon gesprochen, einfach zu viele Fehler auf diesem Niveau. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Überschrift auch, ja, die man so in die Zeitung verwenden könnte. Am Ende war man zu schlecht für die Großen, zu schlecht für die Champions League. Und deshalb steht aus meiner Sicht auch, ja, dieses Aus hier völlig zu Recht, denn Atalanta in beiden Spielen, wenn man die 4 Tore hier in Bergamo kassiert, hat man es halt auch einfach nicht verdient, weiterzukommen.
Ja, Christian, du hast es gehört, was Jonas von vor Ort berichtet. Du hast das Spiel gestern im Innendienst auch begleitet. Wie hast du es erlebt und kannst vielleicht nochmal so ein bisschen schildern, ja, was das Verheerende für den BVB am Ende dieses Abends war?
Ja, uns gingen dann fast ein bisschen die negativen Begriffe aus. Debakel, Desaster, da hat, glaube ich, alles gepasst gestern. Und es war der zweite heftige Totalausfall in diesem Kalenderjahr nach dem Tottenham-Spiel. Das war schon extrem schlecht, aber da konnte man immerhin sagen, ja, Tottenham, die sind dann irgendwie auch unter die ersten 8 gekommen in Europa. So schlecht kann es da nicht gewesen sein, obwohl es in der Liga nicht läuft und der Trainer dann kurz darauf entlassen wurde. Aber Bergamo, das muss ja eigentlich, also das ist mal mindestens die Kragenweite von Borussia Dortmund. Und da ist gestern einfach extrem viel schiefgegangen.
Lief ja gefühlt nichts zusammen, ne? Also genau. Hinten, selbst Kobel, der große Rückhalt beim BVB, patzt dann am Ende sogar noch, was ja wirklich auch irgendwie dramatisch war. Aber auch vorne Chancen nicht richtig genutzt. Dieser Hexenkessel war vielleicht auch mit ein Grund, aber eigentlich muss der BVB das hinkriegen, oder?
Ja, Stichwort Hexenkessel, es war ja so, dass die BVB-Ultras das Spiel boykottiert haben, dann aufgrund sehr, sehr fragwürdiger behördlicher Maßnahmen. Sicherlich hätte das noch mal etwas, ja, vielleicht etwas mehr Rückendeckung gegeben, wenn da so ein lautstarker Gästeblock gegen angekämpft hätte, sage ich mal. Aber kam dann jetzt halt nicht so und ehrlicherweise müssen die Spieler den ja auch mal selber richten. Du hast gerade schon gesagt, viele individuelle Fehler auch dabei. Ich fand gut, was Kapitän Emre Can nach dem Spiel gesagt hat, dass er sich schützend vor einzelne Spieler gestellt hat. Ich meine, ganz klar, Gregor Kobel platzt am Ende. Das ist der große Rückhalt in dieser Saison gewesen, dass der jetzt dann ausgerechnet in diesem Spiel dann daneben greift oder daneben schießt. Das ist sinnbildlich dann für die ganze Leistung. Aber man kann ja so die Mannschaft durchgehen. Ich habe selten mal eine 6 gegeben einem BVB-Spieler, ich glaube sogar noch nie nach dem Spiel. Die hat aber sich Rami Benzebaini gestern redlich verdient gehabt, war bei jedem Tor, Gegentor beteiligt mittendrin. Die Außenverteidiger hatten gestern Abend kein Champions-League-Niveau, das muss man ganz klar so sagen. Und wir haben wie so häufig mal wieder über die Kleinigkeiten gesprochen, die auf dieser Ebene den Unterschied machen. Und da denke ich an die Chance auch von Maximilian Bayer, der ja frei aufs Tor zuläuft, frei in den Strafraum eindrängt, der schon fast auf der Torlinie ist und immer noch schaut, ob da nicht noch ein besser postierter Mitspieler ist. Maxi knallt den Torwart einfach mit durchs Tor zur Not, aber hau einfach drauf, dann geht der Ball in den Pfosten, das Spiel nimmt vielleicht eine andere Wendung. Und Stichwort Kleinigkeiten, das ist dann nochmal die feine Schlusspointe aus dem Hinspiel. Da hatten wir, glaube ich, den Spielbericht betitelt, dass der BVB eine souveräne Vorstellung hat mit einem Minimakel. Dieses Minimakel oder dieser Minimakel war am Ende dann größer als gedacht und das war, dass man eben nicht mehr dieses dritte Tor geschossen hat, obwohl man super viele Chancen hatte in dieser Partie. Und das ist dann Dortmund gestern zum Verhängnis geworden.
Ja, ich erinnere mich noch so daran, man hat ja auch damals, als die Niederlage bei Man City gab, nochmal gesagt, ja, es ist halt Man City, das ist ein Riesengegner. Ja, dann kam das 2:2 gegen die Kleinen, aber nun auch im Achtelfinale stehende Norweger. Dann das 0:2 bei Tottenham gegen Inter. Das waren alles so Dinger, wo man denkt, eigentlich ist das schon eher die Kragenweite des BVB und Atalanta Bergamo ja irgendwie auch. Wie beurteilt man dann jetzt diese Champions-League-Saison, die jetzt für den BVB beendet ist?
Ja, katastrophal im Endeffekt, weil das klare Minimalziel Achtelfinale verspielt worden ist. Vielleicht nochmal von hinten nach vorne. Manchester City, da kann ich mich noch sehr gut erinnern an dieses Spiel. Das war nämlich ganz, ganz feiner Fußball auf City-Seite mit Jeremy Doku, mit Erling Haaland. Das hat sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Und nach diesem Spiel waren die Dortmunder Verantwortlichen sehr entspannt. Und man dachte so, ja gut, denen wurden gerade extrem die Grenzen aufgezeigt. Aber man konnte das ja zumindest so ein bisschen verkaufen. Das ist ja auch Man City, die haben Milliarden in diese Mannschaft reingepumpt. Die dominieren den englischen Fußball seit 10 Jahren. Das ist nicht unsere Kragenweite. Und wenn wir dann da auch mal so deutlich verlieren, weil wir eben dann die Chancen nicht nutzen und weil City auch eiskalt ist vorm Tor, abgehakt. Weil das passt ja auch dann ins BVB-Narrativ. Ja, in der Bundesliga, da läuft's doch. Da schießen wir alles kaputt. Wir hatten, oder wir, der BVB hatte bis zu diesem Zeitpunkt in der Champions League auch sehr gut performt, mal abgesehen von diesem 4:4 bei Juventus zum Auftakt. Aber die Heimspiele wurden eben gegen Bilbao und Villarreal, nee, Villarreal war dann danach, glaube ich, noch. Auf jeden Fall sind sie gut gestartet. Sie hatten dann auch in Kopenhagen gewonnen. Das lief eigentlich alles auch in dieser Champions League. Man war auf Kurs Top 8. Ja. Und dann kam dieser große Knick gegen Bodo Glimt. Peinlich im Nachhinein, muss man ja auch einfach ganz klar sagen, auch wenn die Norweger danach extrem stark performt haben. Und das führte dann so ein bisschen sich fort im neuen Jahr. Ich habe gerade schon diesen Totalausfall in Tottenham angesprochen. Da war man überhaupt nicht auf der Höhe von 1 bis 11, hätte man früher in der Kreisliga, glaube ich, gesagt. Das Inter-Mailand-Spiel war auch nicht gut. Und da hat mir schon nicht gefallen, dass man dann im Nachhinein gesagt hat, ja gut, in die Top 8 wären wir jetzt nicht mehr gekommen. Und ja, es ging dann aber zum Beispiel um die Ausgangsposition für diese Playoff-Runde. Da hat man nämlich den Heimvorteil im Rückspiel verspielt. Mhm. Wer weiß, wie das dann gestern ausgegangen wäre mit diesem Faktor. Also es war eine Champions-League-Saison zum Vergessen. Und
die auch so ein bisschen runtergespielt wurde zwischendurch, oder? Also hatte man so das Gefühl, dass, also zumindest diese ja doch auch enttäuschenden Momente, die dabei waren, das 0:2 gegen Inter.
Genau, man hat in dieser Champions-League-Saison von Anfang an irgendwie den, ja, für sich vom ersten Eindruck, würde ich sagen, blenden lassen und das immer so nach vorne geschoben. So, ja, eigentlich läuft's ja, aber es lief überhaupt nicht. Und wenn man nochmal ganz genau hinguckt, das geht auch so ein bisschen unter in dieser Bundesliga-Saison, weil da bist du Tabellenzweiter, da läuft's ja wirklich sehr gut, eine erstklassige Punkteausbeute. Kannst du wirklich nichts gegen sagen, eigentlich. Aber wenn man dann genau auf die Ergebnisse guckt, es gab einen Sieg gegen oder bei Bayer Leverkusen. Das war sicherlich nicht das Bayer Leverkusen, was vor 2 Jahren das Double geholt hat. Und die hatten den Trainer gewechselt. Da ja, war Umbruch gerade. Das war auf jeden Fall nicht das absolute Top-Leverkusen da. Das muss man sagen dazu. Danach bist du auch aus dem Pokal ausgeschieden gegen die. Mhm. Du hast ein Heimspiel gegen Hoffenheim gewonnen. Bei allem Respekt vor Hoffenheim, die spielen eine super Saison. Das musst du auch erstmal gewinnen, dieses Spiel. Aber wenn das dann am Ende der Beweis dafür ist, dass deine Saison ja ganz gut ist, dann du hast nämlich gegen keine andere Top-Mannschaft gewonnen in der Bundesliga. Und auch im Pokal bis 2 gegen Frankfurt weitergekommen, aber das war dann ja auch ein 50-50-Ding im Elfmeterschießen. Deswegen, du hast gegen die Top-Mannschaften einfach keine Chance. Und wir reden nicht über die Top-Mannschaften wie Man City oder Real Madrid oder Liverpool, dass du da vielleicht keine Chance gegen hast. Völlig okay, das sind andere Welten, finanziell, sportlich, von den Ambitionen her. Aber du hast auch ehrlicherweise keine Chance gegen die Mannschaften dahinter, also Tottenham und Inter Mailand. Und das finde ich das Schlimmste eigentlich, du hast auch gegen die Mannschaften, die dahinter wiederkommen, also Atalanta Bergamo, klar, die sind heimstark, die haben einen guten Kader, möchte ich auch überhaupt nicht runterreden, aber das war von diesen möglichen Playoff-Mannschaften wahrscheinlich das einfachste Los. Vielleicht mit Bodo Glimt noch, aber da wissen wir auch, dass die dann gefährlicher waren im Endeffekt. Und da dann so, man muss es nach diesem zweiten Spiel sagen, sang- und klanglos auszuscheiden, das ist dem BVB nicht würdig, ehrlich gesagt.
Ja, also allein auch dieses, sich da nicht nochmal richtig aufraffen zu können. Also es war ja ein sehr frühes Gegentor, was der BVB da gestern kassiert hat, aber sich dann nochmal so richtig hinzubäumen und dagegen zu halten, auch die Raffinesse irgendwo zu haben, die Reife zu sagen, ne, wir sind ja alles gestandene Champions-League-Spieler, also wir haben ja die Erfahrung im Kader, das auch dann wirklich auf den Platz zu bringen, das fehlte da irgendwo ein
bisschen. So sehen Sie sich zumindest selbst als die gestandenen Champions-League-Spieler. Ob sie jetzt dann am Ende sind, können wir auch nochmal diskutieren.
Ja gut, es sind zumindest die schon viele Spiele gemacht haben, ne, die einfach dabei sind, ne, genau. Oder auch rumgekommen sind und jetzt...
Vielleicht da nochmal ein Punkt, was ja, um jetzt den BVB nicht komplett an die Wand zu reden, aber was mir sehr gut gefallen hat, war die Reaktion von den eingewechselten Spielern, die richtig Spielkultur gebracht haben. Also Chukwuemeka wieder sehr, sehr stark nach seiner Einwechslung. Fabio Silva war auch wieder mittendrin, hat sich aufgeopfert für die Mannschaft. Ist dann auch schwierig, wenn deine spielstarken Kader-Leute erst so spät ins Spiel kommen. Ne? Also vielleicht muss man da auch dann taktisch fragen, ob dieser sehr zaghafte, sehr defensive Ansatz der richtige gewesen ist.
Ja, und wie das Ganze dann zu Ende gegangen ist mit einem Elfmeter nach einem spektakulären Foul, ist ja irgendwie auch sinnbildlich jetzt dafür, wie diese gesamte Champions-League-Saison des BVB verlaufen ist. Also da war ja nochmal ordentlich was los am Ende des Spiels.
Gefühl selbst rausgetreten aus diesem Wettbewerb. Ja, das passt absolut. Und ja, dann stell ich mir auch die Frage, na klar, möchtest du jetzt erstmal diese funktionierende Dreierkette denn nicht verändern, aber muss dann gestern Abend Benze Baini spielen und Schlotterbeck leider, und nicht Schlotterbeck, da weiß ich natürlich nicht, ob der jetzt nach seiner Verletzung schon wieder bei 100% gewesen wäre für dieses Spiel, aber kann man im Nachhinein auch fragen, diese Sache. Und es fehlte einfach die Qualität gestern.
Ja, so bitter muss man es ja irgendwie leider sagen. Wir haben mit Jonas auch noch weiter gesprochen. Er hat uns eine Einordnung zukommen lassen per Videoeinspieler in die gesamte Situation des BVB gerade aktuell. Ich würde sagen, hören wir einfach mal rein, was er uns da zu sagen hat.
Für Borussia Dortmund ist es auf jeden Fall ein heftiger Nackenschlag, den man so hatte nicht kommen sehen. Auch Sebastian Kehl hat gerade davon gesprochen, dass er schon davon ausgegangen ist, auch wenn das hier eine hitzige Nummer wird, dass man in die nächste Runde ins Achtelfinale einzieht. Denn das war eines der Minimalziele in dieser Saison. Und schon das zweite, was man jetzt nach dem DFB-Pokal, wo man an Bayer Leverkusen zu Hause gescheitert war, hat man das nächste Saisonziel hier verpasst in Bergamo. Denn da sind sich alle Parteien einig. Normalerweise wäre man die bessere Mannschaft als Atalanta, ist nun mal eben aber hier in Bergamo jetzt gescheitert. Jetzt fehlen 11 Millionen in der Kasse. 11 Millionen Euro hätte das Achtelfinale in der Champions League eingespielt. Ja, und ist vor allem dieser Nackenschlag für die Saison. Denn sind wir mal ehrlich, jetzt kommt der Klassiker am Samstag. Ich hatte schon neulich gesagt, ich finde den Begriff Klassiker eigentlich wirklich überhaupt nicht geil. Aber so ist das Spiel nun mal betitelt. Und ja, je nach Ausgang sind es eventuell dann ganz viele Punkte nach oben. Es sind aber auch schon ganz viele Punkte eben im Rückspiegel, wie Niko Kovac immer so schön sagt. Und am Ende, das haben wir leider auch in diesem Podcast schon öfter mal gesagt, wird die Saison vermutlich leise austrudeln. Und ja, da wird sich der ein oder andere Star sicherlich auch die Gedanken machen, inwieweit das gerade hier so weitergeht, wie man die Entscheidung trifft. Ich brauche ja nicht nochmal erwähnen, welche Entscheidungen hier alle. Niko Schlotterbeck, Karim Adeyemi, Felix Metscher ist jetzt neu dazugekommen. Das wird sehr spannende Wochen. Ja, und hier ist es wirklich ein krasser, krasser Nackenschlag gewesen, den man so hatte nicht kommen sehen.
Ja, Jonas spricht es schon an, ein Nackenschlag für den BVB. Die Saisonplanung sah eigentlich noch anders aus. Thema Niko Schlotterbeck kommt auch wieder jetzt aufs Tableau, wenn die Saisonziele so mau geworden sind, im Grunde die jetzt noch gerade möglich sind. Ja, wie siehst du das gerade? Was für Konsequenzen wird dieses Spiel jetzt haben für den BVB?
Es wird auf jeden Fall, welche das im Endeffekt sind, weiß ich nicht, aber es muss Konsequenzen haben und es wird Konsequenzen haben. Wir reden einmal natürlich über das fehlende Geld, über einen erheblichen Prestige-Einbruch. Das ist die schlechteste Europapokalsaison seit 2021/22, damals mit Marco Rose glorreich gescheitert. Da ist man auch im Pokal sehr früh ausgeschieden und am Ende kam es dann zur Trennung von Marco Rose, auch vor dem Hintergrund, dass man eben in den Pokalwettbewerben nicht performt hat. Ich möchte natürlich jetzt hier nicht dann die Konsequenz nennen, dass Niko Kovac dann irgendwie wackelt. Das ist definitiv nicht der Fall. Und dafür sind ja auch seine Meriten in der Bundesliga zu groß. Das ist jetzt überhaupt nicht das Thema. Aber natürlich hat das gestern was gemacht, dieses sang- und klanglose Ausscheiden. Wir reden schon die ganze Zeit von sportlicher Perspektive, die man solchen Leuten wie Schlotterbeck, Felix Metscher bieten muss. Und es wirkt jetzt so, dass das Ganze eben im Vergleich mit den Top-Mannschaften ja in die, ja, dass der BVB der eher auf dem absteigenden Ast ist. Das muss man, glaube ich, so konstatieren, tatsächlich. In der Bundesliga ist man natürlich auf Platz 2 souverän. Du hast kaum ein Spiel verloren. Das ist ja quasi, der BVB sind ja irgendwie die, als ob sie die Niederlage, das Verlieren verlernt haben. So. So fühlt sich das ja manchmal an. Und das kannst du natürlich jetzt mit unter zwei Gesichtspunkten sehen. Einmal ist der BVB natürlich eine gute Mannschaft für die Bundesliga. Und da ist immer noch genug Qualität, um solche Spiele zu entscheiden. Man kann natürlich auch bald die Frage stellen, ist die Bundesliga nicht einfach so mit dem BVB katastrophal schlecht geworden? Weil es scheint ja sich eine Mehrklassengesellschaft zu bilden. Die Mannschaft im Tabellenkeller kann zu quasi nicht ernst nehmen, sage ich mal in Anführungszeichen, ohne dass das despektierlich ist. Aber die stehen da halt völlig zurecht und es ist eine große qualitative Diskrepanz zu den Mannschaften im Mittelfeld, was ja immer kleiner wird, und den Top-Mannschaften. So, und von den Top-Mannschaften ist der BVB best of the rest, aber jetzt ja auch nicht gut genug, um die an jedem Spiel an die Wand zu spielen und zu schlagen. Deswegen ist es ja noch recht knapp, würde ich sagen, im Bezug, kommt der BVB jetzt in die Champions League oder nicht.
Aber du hast ja auch immer wieder Mannschaften, die ja ein Jahr top auf einmal spielen. Ne? Mal ist es Frankfurt, Leverkusen,
jetzt
gerade Hoffenheim mit dem Höhenflug, Stuttgart, die da oben immer mal wieder reinstoßen, nur halt so dauerhaft dann bisher zumindest nicht dabei.
Genau, das ist immer von verschiedenen Faktoren abhängig, von einer guten Kaderzusammenstellung, von möglichst nur Zweifach- oder Einfachbelastung. Das hilft natürlich auch, kleineren Mannschaften nach oben zu kommen. Ja, aber insgesamt bröckelt, würde ich sagen, fast der Status vom BVB in Europa. So. Und dann ist die Frage, was macht man da jetzt mit raus? Und wir hatten ja gerade schon mal darüber gesprochen, es kann jetzt eigentlich nur eine Wahrheit sein. Entweder ist die Mannschaft nicht besser als das, was sie gerade zeigt, dann muss man sagen, dass Niko Kovac das Maximale, vielleicht sogar noch mehr aus der Mannschaft herausholt. Oder, das ist ja das, was zum Beispiel Sebastian Kehl immer wieder sagt, er ist fest davon überzeugt, dass die Mannschaft besser ist. Im Umkehrschluss bedeutet das aber, dass dann der Trainer nicht das Maximale rausholt. Das heißt, für eine Perspektive müsste man sich dann jetzt in der konkreten Saisonanalyse irgendwann entscheiden und dementsprechend dann Konsequenzen ziehen. Ich bin gespannt, welche das sein werden. Und das wäre auch schon mal ein Thema beim BVB, ob man sich dann wirklich so knallhart die Wahrheit auch ins Gesicht sagt in so einer Aufarbeitung. Also es wird sehr spannend. Ich tue mich natürlich jetzt auch ein bisschen schwer, hatte ich gerade schon mal gesagt, den BVB jetzt hier völlig an die Wand zu nageln, weil es kommt ja noch ein Spiel jetzt gegen Bayern und wer weiß, ob es passiert, aber am Ende gewinnt es und es wird nochmal spannend und plötzlich ist der BVB wieder ein Meisterkandidat. Das klingt jetzt so absurd, aber natürlich kann alles passieren. Trotzdem finde ich aber, dass dass es ein einschneidendes Erlebnis gestern war, dieses Champions League aus gegen Bergamo. Wir haben von einer Verringerung des Kaderwerts in den vergangenen Wochen schon immer wieder gesprochen und in den vergangenen Monaten. Das ist ein klares Problem, was bei Dortmund in den letzten Jahren aufgefallen ist, dass eben die absoluten Ausnahmespieler und damit die Qualität und der Kaderwert sinkt. Und man ist da halt in so einer kleinen oder sehr großen strategischen Sackgasse, wie es jetzt weitergehen soll. Weil du kannst jetzt auch nicht den knallharten Umbruch machen und bei Null anfangen, weil du hast einen sündhaft teuren Kader. Der BVB ist ein Verein, der immer kurzfristig Erfolg haben muss, weil sonst refinanziert sich der Kader nicht, wenn du die Champions League verpasst. Das heißt, es ist ein Dilemma, es ist eine Sackgasse. Es ist nicht so leicht, dass man einfach hier und da ansetzen kann und dann ändert sich die Lage. Das ist ein langfristiger Prozess.
Sind ja auch Spieler so verpflichtet worden. Ne? Bellingham zum Beispiel ist niemand, der jetzt sofort dem quasi hingehalten wird, du musst jetzt sofort funktionieren, sondern du sollst dich entwickeln, du bist jung, du sollst uns, ich glaube, auf 5 Jahre ist das Projekt Bellingham angelegt. Ne?
Genau, plus wir haben ja gesehen, dass in der Kaderplanung jetzt Talente dazukommen sollen, 2 bereits verpflichtet worden, Justin Lerma und Kaua Pratisch, plus 3 aus der eigenen Jugend, die hochrücken sollen. Also es passiert schon was, aber das ist, glaube ich, mal ein Thema für eine andere Folge. Erstmal jetzt Stichwort Bergamo-Desaster. Ja, es ist ein einschneidendes Erlebnis, dabei bleibe ich.
Ja, ich glaube, das hat auch die Fans entsprechend vielleicht auch schockiert ein Stück weit. Ne? Also gerade nach dem ja doch souveränen Hinspiel ist man, glaube ich, nicht mit dem Gefühl dahin gefahren, dass das jetzt noch groß schief gehen könnte, auch wenn Kovac ja vorher gewarnt hat und auch Kehl gesagt hat, wir müssen hier auf jeden Fall 100% geben, sonst wird das nichts. Und das ist auf jeden Fall gestern extrem schief gelaufen.
Ja, es ist vielleicht einfach ein bisschen zu positiv alles erzielt worden zuletzt.
Ja.
Also können wir uns ja selber auch mit reinnehmen, vielleicht so ein bisschen auch Euphorie, möglicherweise Meisterkampf, weil man wusste ja auch, das ist so ein bisschen ein endliches Thema, dieser Meisterkampf, wahrscheinlich bis Samstag, da kann man das natürlich auch nochmal so ein bisschen auf dieser Erfolgswelle, sag ich mal, mitschwimmen, aber ja, ist nicht so.
Jetzt kommt ja so ein ganz entspanntes Bundesligaspiel am Wochenende.
Ja.
Gegen den FC Bayern, zu Hause, 18:30 Uhr. Man nannte es mal Klassiker. Ob es noch einer ist, können wir gerne.
Furchtbarer Begriff.
Ja, immerhin nicht deutsches Klassiko, ist, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer. Genau, ja, aber das ist ja jetzt das Ding. Das Spiel steht an. Du hast es, glaube ich, gerade selbst beschrieben als das Saisonendspiel quasi. Also, das müsste der BVB jetzt gewinnen. Was macht Hoffnung, dass vielleicht jetzt was geht? Stichwort angeschlagene Boxer. Sind am stärksten, rappeln sich nochmal auf und dann geht was? Macht das Hoffnung beim BVB oder ist sie so klein, dass es schon an ein Wunder grenzen würde, wenn der BVB diese Chance wirklich nutzt?
Ja, wenn wir jetzt darüber reden, dass ein BVB-Heimsieg im sogenannten Klassiker an ein Wunder grenzen würde, zeigt das ja eigentlich alles schon, was man wissen muss über dieses Spiel, dass es eben kein Duell auf Augenhöhe ist. Wir haben ja gerade nochmal so ein bisschen die letzten Spiele uns angeguckt und der letzte Heimsieg in der Bundesliga gegen die Bayern war 2018. Zweimal Marco Reus und Paco Alcácer, das ist ja eine andere Welt. Und das sagt schon, glaube ich, alles darüber aus, wie klar die Rollen verteilt sind. Und ich glaube, dass sie auch vor dem Hintergrund, dass die Qualität eben auf BVB-Seite gesunken ist in den vergangenen Jahren, sie immer deutlicher jetzt zu Trage kommen.
Ja, da kann man sich direkt die Frage stellen, wer aus dem BVB-Team, zum Beispiel von gestern Abend, würde beim FC Bayern Stammspiel sein?
Ja, von der Mannschaft gestern Abend auf jeden Fall gar keiner.
Ja.
Also vielleicht in der Form, sag ich mal. Ne? Aber ja, selbst vielleicht ein Gregor Kobel in Topform, finde ich, ist mit dem aktuellen Manuel Neuer sicherlich ja auf Augenhöhe, kann man, glaube ich, so definitiv sagen. Natürlich hast du Spieler mit dem Potenzial, bei Bayern eine Stammkraft zu sein. Nico Schlotterbeck, Felix Metscher.
Das ist ja vielleicht auch ein Teil des BVB-Problems. Ne?
Sie könnten das, aber sie rufen es halt einfach Stand jetzt noch nicht konsequent ab. Und das sind jetzt aber auch keine 18-, 19-Jährigen mehr. Und dann stellt sich schon die Frage, werden die das denn mal irgendwann konstant auf dem Niveau abrufen? Das haben die alle noch nicht nachgewiesen. Das ist eine Mannschaft, die praktisch, glaube ich, gar keinen Titel gewonnen hat. Mhm. Also keinen ganz großen. Da ist, glaube ich, mal ein Pokalsieg dabei gewesen von Julian Brandt. Aber ansonsten fehlen da die großen Titel. Und das, das zeigt sich dann ja auch in so einem Spiel eben. Ja, also ich rechne mit nicht viel, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, es kann immer alles passieren.
Ja, was erwartest du denn von diesem Spiel? Abgesehen davon, dass für die Fans knifflig wird, hinzukommen, so mit ÖPNV-Streiken,
NRW, das Also ich rechne auf jeden Fall damit, dass Niko Kovac an die BVB-Ehre appellieren wird und dass man dieses Gesicht, was man in Bergamo gezeigt hat, auf keinen Fall ein zweites Mal in Folge und auf keinen Fall gegen Bayern München um 18:30 Uhr zu Hause in Dortmund zeigen darf. Aber ich halte die qualitativen Unterschiede plus der Tatsache, dass die Bayern eben sich auf dieses Spiel vorbereiten konnten, dass sie nicht diese sinnlose Playoff-Runde, also sportlich sinnlose für die teilnehmenden Mannschaften gehen mussten, dass sie ausgeruht sind, dass beim BVB Spieler nicht in ihrer Topform sind, dass es hinten rechts einen Engpass geben wird, weil Julian Riasson gesperrt ist. Da erwartet dann Jan Couto wahrscheinlich das Duell mit Luis Diaz. Das ist ehrlicherweise bei dem, was wir gesehen haben, bisher in dieser Saison eine andere Liga. Ich kann mir nicht vorstellen, dass für den BVB was geht in diesem Spiel.
Eine dramatische Analyse. Vielleicht gehen wir noch mal kurz so ein bisschen auf die Entwicklung von diesem Spiel halt ein. Also das hat ja einfach ein gewisses Knistern, einen Reiz. Dortmund gegen Bayern ist irgendwie immer ein dickes Ding, vielleicht aber auch gewesen. Ne? Also auch diese Sticheleien, die es auf Führungsebene immer mal wieder gab. Watzke, Hoeneß, Rummenigge, das ging ja da schon immer gut zur Sache. Es hat sich verändert in den vergangenen Jahren, oder? Es ist irgendwie ruhiger geworden, auch weil die Bayern drüber stehen über diesem Duell.
Ja, das kann man so sagen. Und weil die großen Protagonisten dieser Zeit, also zwischen 2010 und 15, würde ich sagen, eben auch nicht mehr in Amt und Würden jeweils in den Vereinen sind. Ehrlicherweise, wenn man sich jetzt die Bayern-Führungsriege, Max Eberl, Christoph Freund, was haben die denn mit dem Klassiker von damals zu tun? Gar nichts. Klar, Sebastian Kehl zum Beispiel hat den selber miterlebt als Spieler. Aber die Trainer sind anderes, die Mannschaften sind andere, da ist es nichts mehr von dieser, ja, sag mal, Marco Reus, Mats Hummels, Lewandowski-Generation dabei. Es ist halt einfach, ich will nicht sagen, dass es ein Duell wie jedes andere ist, sondern es ist natürlich das Aushängeschild des deutschen Fußballs, dieses Duell, weil das eben die beiden Mannschaften sind, die man auf der ganzen Welt kennt, egal auf welchen Kontinent du bist. Ja. Bayern wird als erstes genannt und dann kommt auch schon Dortmund. Man darf das nicht unterschätzen, das hat sich der BVB erarbeitet in den vergangenen Jahren. Aber de facto ist dieses Duell halt einfach sportlich keins mehr auf Augenhöhe. Und das war es in den vergangenen Jahren schon nicht. Natürlich waren dann immer gab es mal die Chance, die Bayern zu stürzen. Das war 2023. Dann vergeigst du das Spiel aber gegen Mainz. Und das zeigt dann ja auch, wer für die großen Spiele gemacht ist. Und das war nicht der BVB. Und ja, deswegen, natürlich wird es da knistern. Und natürlich ist die mediale Aufmerksamkeit groß, keine Frage. Aber die realistische Antwort auf die Frage ist einfach, es ist halt einfach nicht, es ist das Spitzenduell im deutschen Fußball, aber es ist an sich kein Spitzenduell mehr.
Setzen wir vielleicht einmal kurz die absolute Optimistenbrille auf und sagen, jetzt macht der BVB das wie Augsburg und gewinnt tatsächlich gegen München. Was würde dann nochmal in dieser Saison drin sein für den BVB? Würden sie es nochmal schaffen, ranzukommen oder kommen da zu viele Stolpersteine noch? Ich meine, jetzt können sie sich komplett auf die Liga konzentrieren.
Das hätte ich jetzt auch als Pro-Argument angeführt, dass da nochmal was passieren könnte. Andererseits, der Spielplan der DFL ist ja so konzipiert, dass für Dortmund hinten raus eher die schwierigen Spiele kommen. Also das hatten wir auch in der Hinrunde schon gesehen, da sind sie gut gestartet, dann wurde es aber schwieriger, sicherlich dann auch bedingt durch die vielen englischen Wochen, die sind jetzt weg. Deswegen kann dann nochmal so ein Pseudo-Meisterkampf entstehen, aber auch wirklich nur, wenn Dortmund dieses Spiel gewinnen sollte, sonst sind es 11 Punkte. Dann ist es so, wie Jonas es gerade im Video gesagt hat, dann trudelt man so ein bisschen dem Saisonende entgegen und es geht eigentlich um gar nichts mehr, außer um die großen Kaderfragen fürs nächste Jahr dann schon.
Ja, da kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu sagen, was man so hört, gerade aus dem Dortmunder Umfeld. Thema Nico Schlotterbeck, gerade schon angesprochen, ist eben genau der Typ, der sagt, ich will Titel gewinnen, und wenn das beim BVB absehbar schwierig wird, ist halt die Frage, ob er sich nicht doch irgendwie mal wegorientiert.
Ja, ich habe eigentlich, also noch ist es ja noch ein bisschen hin zum Spiel. Ich warte eigentlich minütlich auf irgendwelche Wasserstandsmeldungen, die dann, ob sie dann stimmen oder nicht, die dann medial gespielt werden. Das kommt ja immer mal vor. Und gerne vor diesem Bayern-Dortmund-Duell. Mhm. Ja. Vielleicht, ich weiß es jetzt nicht, aber man kann es ja reininterpretieren, aber dass selbst sowas jetzt nicht mehr nötig ist, zeigt ja schon, wie das Duell gesehen wird dann teilweise. Also es sind noch keine Personalentscheidungen gefallen, sowohl bei Nico Schlotterbeck auch nicht. Der BVB kämpft, das gestern Abend wird sicherlich nicht geholfen haben, Schlotterbeck zu überzeugen. Wir haben ein paar auslaufende Verträge, wo auch noch offiziell keine Entscheidung gefallen ist, wo aber zum Beispiel die Tendenz bei Brandt und Chandar ist, dass man nochmal verlängert. Mhm. Offene Fragen sind Adeyemi, sind Metscher, aber auch da gilt dasselbe wie bei Schlotterbeck. Da brauchst du schon recht gute Argumente und die habe ich jetzt gestern nicht gesehen.
Ja, die können sie dann vielleicht jetzt am Wochenende beim Spiel gegen den FC Bayern, gegen diesen großen, großen Rivalen nochmal liefern.
Es bleibt spannend. Wenn wir es ins Stadion schaffen bei dem Streik.
Ja, das ist richtig. Das wird nochmal eine Herausforderung für euch und sicherlich auch für alle Fans. Aber immerhin dürfen alle anreisen. Das ist ja auch schon.
Das stimmt, ja. Wer weiß, ob es auch noch irgendwie was dazwischen kommt, aber ja. Gehen wir erstmal davon aus.
Okay, ja, mit dem Stichwort, es bleibt spannend, würde ich sagen erstmal danke, Christian, für deine Einschätzung zum BVB. Dann bleibt noch eine kleine Fanfrage zu stellen an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen. Und zwar, bitte schreibt es einfach in unsere Kommentare hinein. Welche Konsequenzen eurer Meinung nach muss es beim BVB nach diesem Desaster in Bergamo jetzt geben? Und auf der anderen Seite, was macht Hoffnung, dass der BVB am Wochenende gegen den FC Bayern doch noch das Spiel gewinnen kann und vielleicht der Saison noch mal einen kleinen Push geben kann? Ja, bitte schreibt es uns in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.